Die Reichen zerstören die Welt, aber wer sind eigentlich die Reichen und lässt sich die Weltzerstörung noch aufhalten? Felix Eckert sagt dazu, wenn wir das Klimaproblem nicht rechtzeitig in den Griff bekommen, wird es ein existenzielles Problem für die Menschheit. Und jetzt spreche ich mit Felix Eckert von der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Hallo Herr Eckert.
Hallo.
Was bedeutet denn rechtzeitig und haben wir denn die Zeit noch, die Welt zu retten?
Rechtzeitig würde ich jetzt festmachen an den verbindlichen internationalen Zielen zum Klimaschutz. Es gibt weitere Umweltprobleme, wo es auch Ziele gibt, aber ich rede jetzt mal vom Klimaschutz. Artikel 2 des Pariser Klimaabkommens verpflichtet die Staaten dieser Welt recht verbindlich, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen. Und das impliziert, dass man in ungefähr 2 Jahrzehnten, besser noch kürzer, weltweit auf Null-Emissionen kommt in allen Sektoren, nicht nur beim Strom, über den alle reden. Das ist ein ganz leicht dekarbonisierbarer Sektor, auch bei Wärme, bei Mobilität, bei Kunststoffen, im Agrarbereich. Überall sind die fossilen Brennstoffe im Spiel und dann ist natürlich die Tierhaltung auch noch wichtig. Man muss in all diesen Bereichen letzten Endes auf Null kommen, wobei die Tierhaltung als solche kann man zwar reduzieren, aber aus verschiedenen, teilweise sogar aus ökologischen Gründen, nicht ganz auf Null bringen, auch aus Gründen der Welternährung. Da muss man, wie auch an einzelnen anderen Stellen bei bestimmten industriellen Prozessemissionen, davon ausgehen, dass ein paar Emissionen übrig bleiben und wir die dann im Grunde kompensieren müssen durch Aufforstung oder Moore beispielsweise. Wir haben also tatsächlich nicht mehr sehr viel Zeit und wir sind überhaupt nicht on track. Also wir sind in der EU, in Deutschland und auch weltweit weit davon entfernt, diesen Weg bisher zu gehen. Wir fühlen uns als Vorreiter häufig. Von den Pro-Kopf-Emissionen sind wir in Deutschland aber nach wie vor unter den Ländern mit den höchsten Emissionen weltweit.
Und wir sind unter den Reichen. Und Sie sagen ja, dass die 15% der weltweit Wohlhabendsten, da sind ja alle in Deutschland gemeint. Das heißt, auch eine Hartz-IV-Empfängerin, ein Hartz-IV-Empfänger, dem müsste man eigentlich sagen, du bist reich. Das klingt allerdings ein bisschen komisch, oder?
Man kann immer verschiedene Vergleichsgruppen wählen. Natürlich sind ALG2, also Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, unter den Ärmsten. Im Weltmaßstab sind die kaufkraftbereinigt, aber eben unter den 15% Wohlhabendsten. Wir sind ein sehr, sehr reiches Land. Oder um es mit einer anderen Zahl nochmal zu sagen, wir sind heute in Deutschland pro Kopf im Schnitt fast 5-mal so wohlhabend wie 1972, als ich geboren wurde. Und 1972 haben wir in Deutschland, in meinem Fall Westdeutschland, West-Berlin, ja nicht auf den Bäumen gelebt. Aber es gibt tatsächlich unendlich viele Dinge mittlerweile, die man als selbstverständlich wahrnimmt. Die ganze Unterhaltungselektronik, die ganzen Handys, die vielen Reisen, die immer schickeren, immer größeren Wohnungen, die es früher so nicht gab. 1950 hatte man in Deutschland pro Kopf 15 Quadratmeter Wohnfläche. Heute sind es fast 50 Quadratmeter pro Kopf. Wir haben also unglaublich zugelegt und das vergessen wir manchmal. Menschen neigen dazu, weil wir ja gar nicht so rationale Wesen sind. Wir sind also nicht allein durch Faktenwissen, Werthaltung und vielleicht noch Eigennutzenkalküle gesteuert, weswegen auch die ewige Rede vom fehlenden Bewusstsein völlig irreführend ist. Menschen neigen dazu, sich zum Beispiel an ihren Emotionen und auch an Normalitätsvorstellungen zu orientieren. Eine große Wohnung und 3 Urlaube im Jahr sind doch normal. Ein Handy, also dass auch jemand, der im Grunde sonst nicht viel hat, also ein schickes Smartphone hat, ist normal. Und all diese Dinge machen es natürlich schwierig einzusehen, dass wir da möglicherweise eine Grenze ziehen müssen. Und die Grenze müssen wir speziell dann ziehen, wenn das Klimaproblem nicht rein technisch lösbar ist. Solange es nur darum geht, von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz zu gehen, plus noch mehr Speicher und Leitungen für Strom, ja noch vielleicht mehr Power-to-X, also Umwandlung von Strom in stoffliche oder gasförmige Energieträger, um es besser speichern zu können. Solange es um solche technischen Dinge geht, ist ja gar nicht gesagt, dass Klimaschutz bedeutet, dass es Wohlstandseinbußen gibt. Im Gegenteil, dann können wir vielleicht sogar weiter wachsen. Allerdings ist die Herausforderung, gemessen an der 1,5-Grad-Grenze und den notwendigen Nullemissionen in kurzer Zeit wahrscheinlich für rein technische Lösungen zu groß. Wir werden relativ sicher nicht nur smarter produzieren und konsumieren müssen, sondern auch weniger produzieren und konsumieren müssen. Und damit ist man dann halt bei den Einschränkungen.
Das heißt, unser Lebensstil, unser Wohlstand, den wir ja irgendwie zu schätzen wissen, nicht immer, der ist im Grunde dafür verantwortlich. Ein geringer Teil der Weltbevölkerung macht das Problem aus. Nun wollen ja all die anderen, also zum Beispiel die Chinesen, die sehen ja, wie wir Urlaub machen, wie wir leben. Die wollen doch auch ein großes Auto und wollen auch so leben wie wir. Das ist praktisch nicht möglich?
Richtig ist zunächst mal, dass die Emissionen auf der Welt ungleich verteilt sind. Die Rede ist von auf der Welt. Also es geht jetzt nicht darum, dass in Deutschland irgendwie ein paar Leute alle Emissionen machen oder so. Wie gesagt, auch relativ arme Menschen in Deutschland sind weltweit immer noch vergleichsweise reich. Weltmaßstab kann man allerdings tatsächlich sagen. Es geht im Kern um die Bewohner der Industriestaaten und um die Oberschichten in den Schwellenländern. Die erzeugen den allergrößten Teil der Emissionen. Und ebenso ist klar, dass der deutsche oder amerikanische Lebensstil oder Way of Life natürlich als Vorbild gesehen wird von den meisten Menschen weltweit und das imitiert wird. Das zeigt auch, dass Deutschland oder die USA sehr viel wichtiger sind als bloß das Quantum an Emissionen, für das sie jetzt von der Bevölkerung in ihrem eigenen Land herstehen. Es geht tatsächlich darum, wenn wir Länder wie China, Indien oder Indonesien dekarbonisieren wollen, dass wir ein Stück weit auch vormachen, dass es tatsächlich möglich ist, ein angenehmes, durchaus ordentliches, wohlhabendes Leben zu führen, mit einem sehr viel kleineren ökologischen Fußabdruck.
Hm. Ist das denn alles ohne Kapitalismus abschaffen und Revolution zu haben? Lässt sich das auch smart transformieren oder braucht es da den großen Bruch oder den Zusammenbruch?
In dem Moment, wo das Klimaproblem rein technisch lösbar wäre, wäre es ja sogar mit weiterem Wachstum vereinbar. Nun sagte ich allerdings bereits, dass es diese rein technische Lösbarkeit wahrscheinlich nicht gibt. Damit reden wir unfreiwillig, also in dem Moment, wo wir konsequenten Klimaschutz machen und die fossilen Brennstoffe zum Beispiel aus dem Markt nehmen in 2 Jahrzehnten und die Tierhaltung drastisch reduzieren, wohl über einen Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft als Folge konsequenter Umweltpolitik, die wir bisher nicht haben. Und wir reden ja auch die ganze Zeit so ein bisschen einseitig vom Klima. Das Ganze wird noch viel offensichtlicher, wenn ich dann noch die Biodiversitätsverluste, die gestörten Stickstoffkreisläufe, gestörten Phosphorkreisläufe und weitere Umweltprobleme mit einbeziehe. Man kann jetzt sagen, gut, das Schöne ist, dass wir da häufig viele Fliegen mit einer Klappe schlagen können, weil die wesentlichen Treiber der meisten Umweltprobleme sind im Grunde immer die fossilen Brennstoffe und die Tierhaltung und dann teilweise noch die Pestizide und einzelne andere Faktoren, aber damit sind die wichtigsten eigentlich schon benannt. Wenn wir da rausgehen würden, würden wir die entsprechenden Umweltprobleme lösen. Nun gibt es allerdings tatsächlich außerhalb des Klimas noch stärker das Problem, dass rein technische Lösungen typischerweise nicht reichen, also beim Verlust an Artenvielfalt, also bei dem Biodiversitätsverlust, geht es zum Beispiel emphatisch gesprochen ganz stark darum, der Natur mehr Raum zu geben. Und da geht es dann einfach im Kern darum, dass wir sehr viel weniger Tierisches essen müssen, weil momentan wird ein Großteil der landwirtschaftlichen Fläche für die Produktion tierischer Nahrungsmittel verwendet, für die ganzen Futtermittel etc. Insofern liegt es schon relativ nahe, dass wir eben tatsächlich da in eine Postwachstumssituation kommen. Das ist nicht gleichzusetzen mit Kapitalismusabschaffung, insofern, weil Kapitalismus ja nicht einfach nur auf Wachstum beruht, sondern auch auf Privateigentum an den Produktionsmitteln und weiteren Dingen. Das ist jetzt keinesfalls durch die Klimakrise indiziert, dass man daran jetzt irgendwie was ändern muss. Es geht um das Wachstum. Und eine Postwachstumsgesellschaft wäre potenziell noch als kapitalistische benennbar, sie wäre aber natürlich ganz anders als heute. Und wir haben auch erhebliche Folgefragen, die wir da lösen müssen, weil momentan soziale Sicherungssysteme wie das Rentensystem oder auch der Arbeitsmarkt auf Wachstum gepolt sind, zumal unter der Randbedingung demografischen Wandels, der ja auch in den Schwellenländern schon einsetzt. Und in Indien kriegen die Menschen weniger Kinder. Oder in China ist es noch weiter fortgeschritten, in Japan, was aber ja schon ein Industrieland ist, wohlhabend das auch. Das heißt, wir haben da erhebliche Folgeprobleme, wenn wir nicht wie bisher zum Beispiel die technische Rationalisierung, die an sich immer mehr Leute arbeitslos machen würde, so kompensieren können, dass wir alle immer ein bisschen mehr kaufen. Das ist also ja Wachstum real. Wachstum heißt ja nicht, irgendwie Dieter Bohlen hat immer mehr Geld, sondern das heißt, wir alle kaufen ein bisschen mehr. Insofern gibt es da schon große Folgefragen, die man jetzt allerdings weniger an dieser Begriffsfrage Kapitalismus festmachen sollte, sondern das sind einfach reale Probleme im Schwange. Man muss real jetzt für die Rentenversicherung, den Arbeitsmarkt etc. neue Konzepte entwickeln. Und da hilft es überhaupt nicht, dass die Mainstream-Ökonomik so tut, als gäbe es das Problem nicht. Es würde ja immer Wachstum geben. Solange es die Menschheit gibt, sagen Ökonomen gerne, das ist völlig unhistorisch. Bis vor 200 Jahren hat es menschheitsgeschichtlich überhaupt kein Wachstum gegeben. Man kann also sehr wohl ohne Wachstum existieren. In modernen Gesellschaften wirft es aber eben die besagten Folgefragen. Mhm.
Dazu bräuchte es wahrscheinlich einen Wertewandel oder einen Kulturwandel. Haben Sie die Hoffnung, dass wir uns wandeln können? Sie haben ja mal gesagt, Wandel geschieht im Wechselspiel zwischen politischer Sphäre und Konsumsphäre. Das heißt, es ist ein individuelles Problem, ein Werteproblem, aber auch ein großes gesellschaftliches Problem. Können wir das in den Griff bekommen? Haben Sie die Hoffnung?
Zunächst mal würde ich, auch wenn der Begriff beliebt ist, nicht vom Wertewandel sprechen, weil das Wertewandel, das klingt so wie Bewusstseinswandel. Und das meint im Grunde eben die Werthaltungen und die Faktenkenntnisse ändern sich. Wir wissen aber, wie gesagt, aus der Verhaltensforschung, dass Menschen häufig stärker von vielen anderen Faktoren beeinflusst sind. Zum Beispiel von Normalitätsvorstellungen, von Emotionen, Faktoren wie Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, die Neigung zu Ausreden, die Neigung, anderen zu Sündenböcken zu machen. Irgendwie ist doch Donald Trump am Klimawandel schuld oder die Chinesen. vergessen, dass die vor allem für unseren westlichen Markt produzieren und trotzdem pro Kopf immer noch geringere Emissionen haben als wir. Das klingt einfach besser, wenn andere schuld sind. Das war menschheitsgeschichtlich schon immer so. Sonst hätte es die ganzen Verfolgungen von Minderheiten, von Hexen etc. nicht gegeben. Es fühlt sich einfach gut an, so ein Gruppengefühl zu bauen gegen irgendjemand anderen und selber Urheber eines letzten Endes tödlichen Problems zu sein. Das will einfach keiner hören. Insofern ist die Herausforderung für eine echte Transformation noch dazu in sehr kurzer Zeit sehr, sehr groß. Das ist offen, ob wir tatsächlich das hinbekommen werden. Wenn wir es hinbekommen, sind ziemlich sicher nur, wenn die verschiedenen Akteure sich eben wechselseitig vorantreiben. Momentan haben wir einen Teufelskreis. Die politische Sphäre, die bereits aus verschiedenen Leuten besteht, die Politiker, die Wähler, die Lobbyisten etc., blockieren sich gegenseitig. Alle zeigen wechselseitig auf die jeweils anderen, also Henne-Ei-Spiel. Wir sagen alle, ja, wir fliegen, weil die Politiker es uns nicht verbieten. Die Politiker sagen, wir können das Fliegen nicht teurer machen, weil dann wären wir ja abgewählt. Und wenn man jetzt zum Beispiel die fossilen Brennstoffe aus dem Markt nehme, das würde ja dann zum Beispiel bewirken, dass das Fliegen eben teurer wird, weil es da jetzt konkret beim Fliegen andere Möglichkeiten ergibt mit erneuerbaren Energien etc. Die sind aber stehen nur begrenzt zur Verfügung und sind eben auch sehr viel kostspieliger. Das ist nicht in allen Lebensbereichen so, aber gerade beim Fliegen und eben beim tierischen Nahrungsmittelkonsum wird es wirklich um Verzicht halt gehen. Und wenn ich eben tatsächlich da Mengensteuerung mache für fossile Brennstoffe und tierische Produkte, dann würde man das als Endverbraucher am Preis merken. So. Und klar, da ist es wie ein Teufelskreis schon in der politischen Sphäre. Und das Gleiche gibt es in der Konsumsphäre. Konsumenten sagen, ja, was die Unternehmen anbieten, kaufe ich. Unternehmen sagen, ja, ich muss das anbieten, was die Konsumenten nachfragen. Da gibt es wiederum die Politiker als Rahmensetzer der Sphäre, die Wähler, die Politiker wählen und so weiter und so weiter. So, und im Grunde kann man jetzt so wirklich so eine Henne-Ei-Diskussion führen. Muss man jetzt in der Politik was ändern, wo denn wieder unklar ist, wer muss was ändern, weil da verschiedene Beteiligte existieren? Oder muss man im Konsum was ändern, wo auch wieder unklar ist, wer muss da primär handeln, weil da verschiedene Beteiligte existieren? Dass wir in diesen Teufelskreisen leben, in diesen mehrfachen, sehen wir daran, dass momentan einfach wenig passiert oder vor allem Symbolisches passiert. Stimmt vielleicht nicht ganz. Es gibt schon im Kleinen hier und da immer interessante Bewegungen. Aber die Klimapolitik als Ganzes setzt sich kaum in Bewegung. Und man muss damit eben nicht nur einzeln handeln, damit alle handeln, letzten Endes natürlich eine andere Politik machen. Die fällt aber nicht vom Himmel und man kann nicht auf dem roten Feldherrnsofa sitzen und warten, dass irgendwie irgendein imaginärer Politiker loslegt. Politik, eine andere gibt es dann, wenn wir alle das einfordern auf Demonstrationen, wenn wir reingehen in Parteien, in Verbände, mit Nachbarn reden und eben, wenn wir auch im Persönlichen anfangen, anders zu leben. Ansonsten bleiben wir ewig in den Henne-Ei-Spielen stecken.
Ich komme trotzdem nochmal zu dem Wertegerüst des Menschen, falls es das gibt. Welche Rolle kann dabei Allmende spielen, also Allgemeineigentum? Wenn irgendwie klar ist schon bei Kindern, dass Gemeinschaftseigentum, das Gemeinsame, nicht nur meins, das ist mein Förmchen, das ist mein Sandspielzeug, sondern das gehört uns irgendwie allen, ein Gefühl für eine Gemeinschaft. Ist das auch eine Frage der Kind- und Erwachsenwerdung? Welche Rolle spielt Allmende?
Ich meine, keine wesentliche. Wir haben in der Menschheitsgeschichte gesehen, dass immer dann, wenn Dinge gemeinsam genutzt werden, sie tendenziell nicht vernünftig genutzt, sondern übernutzt werden. Das ist die sogenannte Allmende-Tragik. Ja, also die gemeinsame Weide ist im Mittelalter eben irgendwann übernutzt worden. Und das ist wenig verwunderlich, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass eben der Mensch nicht als leere Tafel auf die Welt kommt, den man beliebig in irgendeine Richtung erziehen kann. Der Mensch bringt was mit, der bringt seine Gene mit und die sind gewachsen in Jahrhunderttausenden von Naturgeschichte. Wir sind alle die Nachfolger von Menschen, die sich durchgesetzt haben gegenüber anderen, sowohl in der eigenen Horde durchgesetzt haben, als auch gegenüber anderen Horden durchgesetzt haben. Menschen sind stark durch Konkurrenz oder man könnte auch sagen Eigennutzen getrieben. Natürlich auch durch Kooperation, allerdings eine eigennutzenbasierte Kooperation, die mir letzten Endes selber was bringt vor allem. Und wenn sie mal altruistisch ist, in Anführungszeichen, dann in der kleinen Gruppe, zugunsten der Familie, des Betriebs, des Vereins. So haben wir Menschen das im Grunde in der Steinzeit gelernt. Da opfern manche Menschen, speziell für ihre Kinder, sogar mal ihr Leben auf. Das hat aber selbst auch dann was Eigennutzen-basiertes ein Stück weit wieder, weil da die eigenen Gene letzten Endes auch beschützt werden. Wenn man aber beim Klimawandel ist, dann geht es darum, dass man irgendjemand sagen müsste, hey, hör mal auf zu fliegen, damit es einem Menschen in Bangladesch in 30 Jahren nicht dreckig geht. Und das ist etwas, da kann man zwar intellektuell weit oben im Kopf drüber reden, ja, und dann irgendwie versuchen, entsprechende Werte zu begründen. Die kann man auch super begründen, ethisch und rechtlich, dass wir eigentlich so leben müssten. Aber rein faktisch tun wir das nicht. Insofern ist das sehr, sehr optimistisch zu glauben, dass man da irgendwie in der Erziehung so grundlegende Dinge ändern könnte. Vor allem, Erziehung läuft ja nicht primär über Reden, sondern über Vormachen. Also das wäre absolut lächerlich, Eltern, die ganze Zeit nach Teneriffa fliegen, wenn die ihren Kindern jetzt erzählen, ihr müsst anders leben. Die müssten selber komplett anders leben. Erstmal, ja. Und damit sind wir beim realen Verhaltenswandel und eben nicht bei der Erziehung. Letzten Endes haben wir außerdem auch gar nicht die große Zeit, jetzt auf irgendwie darauf zu hoffen, dass in 20, 30, 40 Jahren jemand irgendwas anders macht. Wir müssen jetzt und heute die Dinge komplett anders machen.
Wo liegt denn Ihre persönliche Motivation, Ihr persönlicher Antrieb? Sie leben seit vielen Jahren, glaube ich seit 20 Jahren, vegan. Sie versuchen das Beste vorzumachen. Wie motivieren Sie sich?
Also ich lebe seit über 27 Jahren vegetarisch mit einem kleinen tierischen Anteil, also fast vegan. Ich habe nie einen Führerschein gemacht, ich fliege nicht in Urlaub, ich fliege auch dienstlich in Europa nicht rum. Und nach außerhalb Europas reise ich dienstlich bewusst eben nur sehr, sehr selten. Wenn dann für längere Zeit und nicht irgendwie für 2 Tage Konferenz. Und ich lebe auch sehr gut ohne Handy, ohne Mikrowelle, ohne Wäschetrockner und ähnliches, ohne Fernseher. Mir persönlich macht das Spaß, insofern empfinde ich da kein besonderes Motivationsproblem. Ich lebe ja nicht auf den Bäumen, man wird also immer gern so verunglimpft in diese Richtung, das tue ich ja gar nicht. Ich laufe auch nicht im Kartoffelsack rum, aber man muss einfach nicht so viel kaufen, man braucht ganz vieles nicht. Die wirklich spannenden Dinge im Leben sind ja häufig umsonst und der wirklich spannende Weg führt häufig nach innen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man nun die entscheidenden Eindrücke im Leben gewinnt, wenn man bei 45 Grad im Schatten, nur dass leider kein Schatten ist, durch Hochhausschluchten in Bangkok läuft. Ich fühle mich in den Alpen und an der Ostsee durchaus sehr wohl. Und wir haben im Grunde seit dem 19. Jahrhundert ein Dogma, was eben letzten Endes nicht mehr als ein Dogma ist, nämlich das Entscheidende im Leben sind Erlebnisse oder Erfahrungen. Es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass das wirklich so ist. Und es steht vor allem auch nirgendwo in Stein gemeißelt, dass man das irgendwie weit weg im Ausland vor allem findet, Erlebnisse und Erfahrungen. Der spannende Weg geht sehr häufig in die nächste Umgebung und auch nach innen. Wenn man irgendwie sagt, man will irgendwie mal so irgendwas erleben, man kann sehr viel mehr erleben, wenn man mal 3 Häuser weitergeht und mit einer Familie aus ganz anderen sozialen Zusammenhängen mal redet. Wenn man irgendwie nach Bangkok fährt, in irgendein Hostel oder Hotel, man trifft da Menschen aus anderen Ländern, die sind aber im Wesentlichen genauso drauf wie man selber. Das hat also null mit Diversität häufig zu tun. Man ist total homogen, man trifft die gleichen Backpacker, die die gleiche Musik hören, die gleichen Klamotten tragen, aus ähnlichen familiären Zusammenhängen kommen. Da ist wirklich ganz viel Dogma im Spiel. Ja, also ein bisschen so auch diese Instagrammability, man will einen guten Eindruck machen vor anderen, da ist man wieder bei Normalitätsvorstellungen und menschlichen Emotionen, wie die Anerkennungssuche. Wir machen uns da wahnsinnig viel vor. Ich habe das in Zeitartikeln, ich schreibe ja in der Zeit regelmäßig ein paar Mal beschrieben. Man kann auch Felix Eckhardt, wenn man EKRDT richtig schreibt, gut googeln. Also da findet man dann meine Latte von Zeitartikeln, man findet meine Homepage. Das ist sehr interessant auch, weil es da immer schöne Kommentarspalten unten drunter gibt, wo man dann merkt an den sehr zahlreichen und sehr polemischen Reaktionen, wie viele Leute das anpiekst, wenn man sowas thematisiert. Aber wir können uns da wirklich weiterentwickeln, nur sind diese Lernprozesse nicht allein als Bewusstseins- oder Wertewandel beschreibbar. Es geht tatsächlich darum, neben Faktenwissen und Werthaltung andere Normalitäten einzuüben, Eigennutzenkalküle zu hinterfragen. Was nützt mir wirklich etwas? Und auch ein bisschen unsere Emotionen, zum Beispiel unsere ständige Verdrängung zu reflektieren.
Verdrängung reflektieren. Man kann streiten mit Ihnen, man kann sich in die Kommentarzeilen eintragen, man kann Ihre Bücher lesen und verfolgen, was Sie so tun. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, auch an der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Liebe Grüße nach Leipzig, Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und Ihnen noch einen schönen Tag, Felix Eckhardt.
Ihnen auch herzlichen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.